Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Insa Wilke. Heute zu Gast für das Kritikergespräch Michael Braun und Jan Wilm. Es geht in der nächsten halben Stunde um eine wegweisende Anthologie. Frauen-Lyrik heißt ein fast 900 Seiten starkes Buch mit Gedichten in deutscher Sprache vom 12. bis ins 21. Jahrhundert. Und zwar nicht einfach Gedichte von oder über Frauen, hat die Herausgeberin Anna Bärs versammelt. Sie hat es sich viel schwerer gemacht. Eine performative Anthologie könnte man ihre Sammlung nennen, oder Jan Wilm?
Ja, ich glaube, Sie sprechen was Wichtiges an. Also einerseits könnte man natürlich sagen, dass jede Anthologie performativ ist, weil sie die Anordnung und Auswahl ihrer eigenen vorangegangenen Blütenlese darlegt. Aber ich meine, diese Anthologie dekonstruiert ja sehr viel, also Konstrukte wie Frau und Geschlecht und andererseits aber auch das Konstrukt Anthologie. Und da wird einerseits diese Anthologie dem vorgegebenen Rahmen von Anthologien gerecht. Also es werden Gedichte ausgelesen, die kanonisch und qualitativ bedeutend sind. Andererseits dekonstruiert, unterfragt und unterläuft diese Anthologie aber immer wieder diese Rahmen und die Gattung der Anthologie und nimmt auch eher literaturgeschichtlich bedeutende und vielleicht nicht in erster Linie ästhetisch ausgezeichnete Texte auf. Und dabei illustriert sie, wie sich Traditionslinien herausgebildet haben und wie sich auch Kontexte um diese Konstrukte wie Frau und Geschlecht oder Weiblichkeit erweitert und umgebildet haben.
Die Krux bei einer Anthologie ist ja tatsächlich zweierlei, nämlich einerseits die Auswahl, die Qual der Wahl, und die Ordnung, die Anordnung des ausgewählten Materials. Was ist daran eigentlich das Problem, Michael Braun? Sie haben da ja schon viel Erfahrung selbst gemacht. Können Sie das mal erklären?
Ja, das mit den Anthologien, das ist ein schwieriges Ding, weil diese Anthologien können sich ja ganz unterschiedlich konstituieren. Man kann es so machen wie Rudolf Borchardt, der große Klassizist der deutschen Dichtkunst, und eine Anthologie herausgeben, die den schönen Titel hat »Ewiger Vorrat deutscher Poesie«. Das heißt, eine Anthologie will manchmal kanonische Geltung für sich beanspruchen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch die andere Möglichkeit einer dokumentarischen Textsammlung, indem man gerecht das literarische Geschehen einer bestimmten Epoche abbildet. Und dann gibt es eine Anthologie, wie wir sie hier vorliegen haben, die Anthologie von Anna Bärs, die ich als sehr entschlossene Programmschrift eigentlich sehe. Eine Anthologie als Programmschrift, die eine bestimmte literarische Haltung, eine Geisteshaltung mit sich bringt und diese Geisteshaltung auf die Texte anwendet. Und deswegen würde ich sagen, diese Anthologie ist nicht nur eine performative Anthologie, sondern auch eine provokative Anthologie, in dem sie nämlich im Sinne der Gender-Theorie die Frage nach der geschlechtlichen Identität in den Mittelpunkt des Nachdenkens über Poesie stellt. Und das ist schon sehr ungewöhnlich.
Und wie macht sie das genau? Wie ist der Band angelegt? Was provoziert daran?
Ja, sie hat hier ja vier Erkenntnisperspektiven, will sie ja aufmachen. Und sie hat vier sehr unterschiedliche Herangehensweisen, wie ich finde, die ja gar nicht so einheitlich sind in diesen vier Erkenntnisperspektiven. Und im einen Fall macht sie etwas Anfechtbares, aber was andere Anthologisten auch machen. Sie wählt die Statistik, würde ich sagen. Sie vergleicht ganz viele Anthologien und destilliert daraus jene Gedichte von Frauen, die halt gewissermaßen ja das häufigste Vorkommen in solchen Anthologien mit Gedichten von Frauen haben, und macht dann bestimmte Beobachtungen, dass halt seltsamerweise immer wieder die gleichen Autorinnen auftauchen in diesen Anthologien. Annette von Droste-Hülshoff oder Ingeborg Bachmann liegen da in Führung gewissermaßen. Ich habe hier einen gewissen Einwand gegen ein solches statistisches Verfahren, nämlich folgenden, dass halt es immer halt so gewesen ist historisch, dass die Anthologisten voneinander auch abschreiben. Ja? Und dann kommt es dazu, dass man immer wieder nachschaut und immer wieder kommen dann die gleichen Klassiker und KlassikerInnen ins Zentrum, werden da ins Zentrum gerückt.
Aber dann ist ja eigentlich gut, dass ihr dem mal Aufmerksamkeit widmet. Und vor allen Dingen gibt sie ja auch eine Art Leseanleitung durch die vier Perspektiven, die sie vorschlägt, aus denen man auf diese Gedichte gucken kann. Jan Wilm, hat sie das überzeugt und inspiriert?
Mich hat das zum einen sehr inspiriert, zum anderen hat das mich auch überzeugt, auch gerade, weil es, wie Michael Braun ja ganz richtig angesprochen hat, eben provokativ ist. Also ich meine, dass dieses große, umfangreiche Nachwort und den Apparat, den sie beifügt, dass das so überdeterminiert und eigentlich auch artifiziell wirkt, dass dadurch eben auch herausgestellt wird, wie künstlich diese Ordnungsprinzipien von Anthologien immer sind, zwangsläufig sind und wie künstlich auch Kanonisierungsanordnungen sind. Und ich meine, das wird eben dadurch gut herausgekehrt. Und diese vier Ordnungsprinzipien, damit verbinden sich dann natürlich auch immer quasi Wegweisungen durch diese Anthologie, die finde ich sehr interessant. Also man kann das Buch auf verschiedene angeleitete Weisen lesen, vielleicht nicht ganz so komplex wie Julio Cortázars Rayuela, aber es gibt eben doch immer ganz interessante Weisen, wie man sich da durchschlängeln kann. Und es ist eben auch was Spielerisches dabei und lädt ein, wie ich meine, was jede Anthologie tun sollte, auch häppchenweise und ganz zufällige kleine Stippvisiten da vorzunehmen. Und dann entdeckt man ganz Interessantes.
Provokativ ist ja auch, dass es tatsächlich nicht nur Gedichte von Frauen sind, die Anna Behrs aufgenommen hat, sondern auch von Männern über Frauen, also der böse männliche Blick. Wie finden Sie denn das?
Also das gehört zu den ganz großen Stärken dieser Anthologie, dass Anna Behrs auch Texte aufnimmt, von Männern verfasst, die aus weiblicher Perspektive entfaltet sind. Da bin ich doch mit auch sehr aufregenden Texten beschenkt worden in diesem Buch, etwa von Erich Kästner, der sich in der Perspektive einer sehr coolen Frau aus den 20er Jahren offenbar versetzt hat. Und das dient eben dazu, hier nachzuprüfen und vorzuführen, ja, wie weibliche Identität, weibliches Selbstverständnis vorgestellt wird aus verschiedensten Perspektiven, eben auch aus Männerperspektive.
Dabei ist ja faszinierend, dass sie einerseits ganz schlicht chronologisch anordnet, also man kann das Buch einfach vom 12. bis ins 21. Jahrhundert lesen, aber dann eben diese vier Perspektiven sind darüber gelegt und mit einem Punktesystem zugeordnet und sie fordert dann sogar noch dazu auf, eigene Kategorien zu bilden und sich quer zu lesen oder queer zu lesen durch diese Anthologie. Und dadurch entsteht aber auch etwas ganz Unglaubliches, was die Auswahl angeht. Das ist auch provokativ. Da steht die Dichterin Agnes Miegel mit einem Lobgesang auf den Führer Adolf Hitler direkt neben einem Gedicht von Selma Meerbaum-Eisinger. Oder es stehen Demosprüche neben Texten von Heinz Erhardt, das Gedicht Afrodeutsch 2 von Mai Ayim neben einem Song von Lady Bitschrei. Oder auch das hier. Wir spielen mal einen Song ein.
Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts für mich. Soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten.
Hildegard Knef mit Für mich soll's rote Rosen regnen. Wie liest sich denn dieser Schlager im Kontext, den Anna Behrs herstellt, Michael Braun?
Ja, Sie sagen Schlager, Frau Wilke. Ich würde sagen, das ist ein Weltchanson. Das ist ein gesungenes Gedicht, das wahrscheinlich wirkungsmächtiger ist als alle Gedichte, die in deutscher Sprache im 21. Jahrhundert entstanden sind. Das ist ein Chanson aus dem Jahre 1968 und das wird hier völlig zu Recht, wie ich finde, als emanzipatorischer Text vorgestellt, weil das Ich, das da spricht von Hildegard Knef, ja, das will ja alles. Es will ein Ich als Wunschmaschine, als Willensmaschine, sie will die ganze Welt erobern, sich aneignen. Wenn man das als Text wieder vor sich hat, ja, in meiner Kindheit durfte ich es im Hintergrund ab und zu hören vom Schallplattenspieler. Aber hier habe ich es jetzt als Text plötzlich nach vielen Jahren wieder vor mir. Und man ist doch verblüfft, dass die Hildegard Knef, die große Diva, eben nicht nur eine Chansonsängerin ist, sondern auch eine große Dichterin.
Ja, mir ging das ganz ähnlich. Also gerade wenn man dann wirklich nur mal auf den Text zurückgeworfen ist und selbst wenn man die Melodie mithört, dann ergibt sich schon Erstaunliches. Und darin liegt, finde ich, der Vorzug dieser Anthologie, weil eben in neue Kontexte gestellt und durch die Veränderung der Horizonte natürlich was ganz Neues mit dem untersuchten oder gelesenen Text entsteht. Also Zeilen wie "Die Welt sollte sich umgestalten" in diesem Text. Das wirkt natürlich dann sehr emanzipatorisch. Und ja, die Welt sollte sich umgestalten. Und ich meine, diese Anthologie trägt dazu bei, dass sich die Welt und unser Blick auf verschiedene Rollenkonstrukte wie Geschlecht und Frau dadurch natürlich verändern. Und diese Tradition, in die sich Knef hier, glaube ich, einschreibt, die geht bis ins Mittelalter zurück, was diese Anthologie auch sehr klug zeigt.
Klug ist ja auch, dass Anna Behrs die Probleme, die ihr Vorgehen aufwirft, gleich nennt in ihrem Nachwort. Und eines der Probleme, das sie anspricht, ist die emanzipatorische Dialektik, dass sie einerseits die Konstruktion von Geschlecht überwinden will, andererseits aber, um das zu tun, sie sichtbar machen muss, also auch stabilisiert. Teilen Sie da Ihre Sorge bei diesem emanzipatorischen Vorgehen in dieser Anthologie?
Ich darf sagen, das ist für mich tatsächlich eine Anthologie, ja, die ich mit so sehr großer Ambivalenz lese. Das ist eine Anthologie, von der man viel lernen kann, in der man vieles entdecken kann, die großartige Kontraste setzt, indem sie neben Hildegard Knef plötzlich so ein sehr raues, erotisches Gedicht von Rolf Dieter Brinkmann setzt oder indem sie Gedichte, die ja politisch anfechtbar sind, sehr anfechtbar, die fürchterlich sind, Gedichte auf den Führer Adolf Hitler neben eben das Gedicht eines Holocaust-Opfers stellt. Ja. Aber das ist das Gute. Es gibt aber in dieser Anthologie auch einiges, über das ich mich gewaltig ärgere. Eine Anthologie, die für mich zwar kühn und originell ist in der Auswahl, aber ideologisch, gendertheoretisch, ideologisch beinhart in der Theoriegebung. Und ich komme mit einigen der Kategorien, die entfaltet werden, nicht wirklich zurecht. Das muss ich zugeben. Ich gebe jetzt einfach mal ganz kurz noch ein Beispiel aus dem Nachwort von Anna Behrs. Wenn es da heißt, in einem weiten Verständnis ist außerdem jeder Text, der nicht von einem Cis-Mann geschrieben wurde, so lange ein emanzipatorischer Text, wie Frauen und andere Geschlechter nicht in einem gerechten Maß in der Publikationslandschaft registriert werden.
Sehen Sie das auch so, Jan Wilm?
Nein, da möchte ich natürlich widersprechen. Also ich glaube, dass man eben einfach hier bei Texten wie diesen, bei Anthologien wie diesen, die Gelegenheit nutzen kann, dass man könnte jetzt auch sagen, hier sind zwei Männer, die sprechen dann mit einer Frau über diese Texte. Die Männer sind also hier im Vorteil. Aber ich glaube, dass eben diese Anthologie gerade die Gelegenheit gibt, dass wir uns darüber bewusst werden, dass, wenn Menschen miteinander zu tun haben, niemand im Vorteil ist und man sich zuhören soll, man sich gegenseitig lesen sollte. Und man muss sich für nichts schämen, aber man sollte sich darüber eine gewisse Sensibilisierung erarbeiten und zugestatten, dass man in einer Position ist heute, in der Frauen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden vielleicht schon immer gewesen sind. Und das ist was sehr, sehr Glückliches.
Was auch glücklich machend ist, ist die Fülle der Gedichte, die Anna Behrs uns hier anbietet, jenseits ihrer Anordnung, die dann eben noch interessant ist. Es fehlen im 21. Jahrhundert, das dann natürlich auf die Länge betrachtet recht schmal ausfällt, einige Namen, die man sich sofort in diesem Kontext denken könnte. Uliana Wolf, Katharina Schultens habe ich zum Beispiel vermisst, aber das ist ja immer so bei Auswahlen. Verständlich ist das eben auch bei ganz neuen Autorinnen, wie zum Beispiel Barbara Juch. Sie hat gerade ein im Vergleich zu Behrs Anthologie eher schmales Buch veröffentlicht, eigentlich fast mehr ein Heft, 48 Seiten unter dem Titel Barbara. Wie würden Sie denn diese Gedichte einordnen in den Kontext, den Anna Behrs uns anbietet?
Ja, vielleicht ist zumindest der Anfang dieses Gedichtbands von Barbara Juch durchaus auch von einer identitätspolitischen Geste geprägt, weil das beginnt ja mit einem Text, Say My Name, in dem gewisse Namensgebungen, die das Ich sich selbst zuschreibt oder die ihm zugeschrieben werden, vorgestellt werden. Und da zeigt sich doch rasch, wie unterschiedlich der Name Barbara interpretiert werden kann. Als Zuschreibung Barbie, die an die klassische Barbie-Puppe erinnert, bis hin zum sogenannten Barbarentum, was ja eine ganz andere Entfaltung in diesem Namen darstellt dann. Oder Barbarella, die berühmte Heldin aus einem Science-Fiction-Film.
Hören wir mal den Anfang des Gedichtes, des Textes, den Michael Braun erwähnt hat, gelesen von der Autorin Barbara Juch.
Say my name, say my name. 1. Barbie, Barbie, Babsi, Bärbel. Bobby, Bobsi, Babsi, Barb. Barbo, Barbaro, Bibi, Baby. Barbarella, Barbarino, Babsetten, Baby.
Jan Wilm, wie lesen Sie den Text im Kontext von Anna Bärs Anthologie?
Ja, ermöglicht mir, darüber nachzudenken, wo dieser Text dort aufgenommen werden könnte. Und ich würde sagen, vielleicht genügt es schon, dass in diesem Buch die Rolle einer jungen Frau namens Barbara inszeniert und ein bisschen durchgespielt wird. Und dann könnte man sagen, der Text kann in diese Anthologie oder könnte in diese Anthologie oder eine Anthologie der Art aufgenommen werden, als literaturgeschichtliches Beispiel auf dem Weg zu irgendetwas hin. Mir fehlt in dem Band ein bisschen die ästhetische Klugheit, die ästhetische Gewandtheit. Ich habe immer den Eindruck, dass ich ein bisschen mit etwas Unfertigem zu tun habe, mit etwas Vagem. Aber das muss nicht unbedingt ein Kritikpunkt an der Schreibe sein, denn wir haben es ja auch mit einer etwas vagen und unfertigen Ich-Konstruktion zu tun. Aber dennoch, ich hätte mir gewünscht, am Anfang wird angekündigt durch die schöne Wendung, wie ich meine, dunkles Seelenwetter. Ich hätte mir gewünscht, dass das Buch noch ein bisschen mehr in diese dunkle Nacht der Seele runtersteigt und dort vielleicht etwas gefunden hätte, was auf dem Klappentext angekündigt ist als eine Zerrissenheit. Also da wird gesagt, es geht zwischen verschiedenen Gegenpolen hin und her. Ich glaube, der Klappentext tut dem Buch nicht ganz so gut.
Also ich glaube schon, dass diese Form von gestischem Sprechen, das diese Texte ja aufweisen, darauf schließen lässt, dass Barbara Juch auch auf in anderen Gattungen und Genres arbeitet. Ich habe das nicht nachgeprüft, aber mir kommt das so vor, als ist hier jemand, der da spricht, ja, der steht vielleicht auch auf einer Theaterbühne oder macht Performancekunst verschiedenster Art, weil dieser gestische Haltung beim Sprechen, das ist, glaube ich, so eine tiefe Prägung dieser Texte.
Interessant ist ja die Metapher des Sports, die den Band durchzieht. Können Sie dazu ein Wort sagen? Jan Wilm hat schon die vage Ich-Konstruktion erwähnt. Die steht im Mittelpunkt, aber wie steht die in Zusammenhang mit Sport und Körper zum Beispiel?
Ja, wenn man stereotyp auf Sport schaut, dann ist Sport natürlich erstmal männlich kodiert und dagegen geht dieser Band natürlich die ganze Zeit vor. Also wir haben es hier mit einer jungen Frau zu tun, die sich auch als Frau entwirft und gleichzeitig macht sie Sport wie Männer. Es geht darum, dass sie ihre Muskeln flext und das ist sehr zu begrüßen. Also irgendwann, wenn die großen Kategorien mal aufgebrochen sind, dann ist das, was in diesen Kategorien existieren muss, frei. Und das gilt natürlich für Geschlechterkonstruktionen, das gilt aber natürlich auch für die Literatur. Und deswegen, wie Michael Braun schon sagte, diese verschiedenen Verschwimmungen auch in andere Kunstformen, das ist angedeutet. Ich glaube, dass die Autorin das irgendwann noch ästhetischer, genauer ausformen wird. Und dann macht sie sicher noch interessantere Sachen.
Gesprochen haben wir über zwei interessante Neuerscheinungen auf dem Feld der Lyrik. Barbara Juchs Band Barbara, erschienen im Verlagshaus Berlin, 48 Seiten, 9,90 Euro. Und der Anfang der Sendung war gewidmet der Anthologie Frauen, Lyrik, Gedichte in deutscher Sprache, herausgegeben von der Literaturwissenschaftlerin Anna Bärs, erschienen im Reclam Verlag. 896 Seiten, 28 Euro. Das war's für heute vom Büchermarkt. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Bei Jan Wilm und Michael Braun bedankt und bei den ZuhörerInnen verabschiedet sich Insa Wilke.